In der Predigtreihe Überlebenspaket sind wir immer noch in der Themengruppe Mein Charakter. Dazu schauen wir uns heute eine weitere Episode an aus dem Leben von Josef im Alten Testament. Und dabei können wir entdecken, wie Gott Stück für Stück den Charakter von Josef veränderte. Josef wurde im Laufe der Jahre schließlich zu dem Mann, durch den Gott in mächtiger Weise wirken konnte. Und auch du sollst dich in deinem Charakter verändern lassen, damit Gott auch durch dich wirken kann. Meiner sechsten Predigt über Josef heute habe ich die Überschrift gegeben, wenn Träume sich erfüllen. Der ein oder andere erinnert sich, Ende letzten Jahres hieß eine Predigt, wenn Träume sich in Luft auflösen. Heute geht es um Träume, die sich erfüllen. Für Josef hatte Gott eine außergewöhnliche Karriere vorbereitet. Und deshalb waren seine Charakterprüfungen genauso außergewöhnlich. Heute geht es um die Zeit, die Josef im Gefängnis verbringen musste, obwohl er unschuldig war. Dazu lese ich aus dem Text 1. Mose 40, eigentlich das ganze Kapitel. Einige Zeit später ließen sich der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker etwas zu Schulden kommen. Ihr Herr, der Pharao, wurde sehr zornig auf sie und ließ sie in das Gefängnis werfen, dem der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache vorstand und in dem auch Josef gefangen war. Der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache gab Josef den Auftrag, sich um sie zu kümmern. Eines Nachts hatten der Mundschenk und der Bäcker einen Traum. Und beide Träume hatten eine besondere Bedeutung. Am nächsten Morgen fiel Josef der niedergeschlagene Gesichtsausdruck der beiden auf. »Warum seid ihr heute so niedergeschlagen?« fragte er. Sie antworteten, »Wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten.« »Nur Gott kann Träume deuten«, entgegnete Josef. »Erzählt mir, was ihr geträumt habt.« Der oberste Mundschenk erzählte seinen Traum zuerst. »In meinem Traum«, begann er, »sah ich einen Weinstock. Er hatte drei Ranken, die zu knospen und zu blühen begannen, und schon bald hing der ganze Stock voller reifer Trauben. In meiner Hand hielt ich den Weinbecher des Pharaos. Ich nahm die Trauben und presste den Saft hinein. Dann reichte ich den Becher dem Pharao. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in deine Stellung als obersten Mundschenk einsetzen. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Als der oberste Bäcker sah, dass der Traum des Mundschenks eine so gute Bedeutung hatte, erzählte auch er Josef seinen Traum. In meinem Traum, sagte er, trug ich drei Körbe mit Gebäck auf dem Kopf. Im obersten Korb waren alle möglichen Backwaren für den Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Ich sage dir, was es bedeutet, meinte Josef. Die drei Körbe bedeuten drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen und dich hängen lassen. Dann werden Vögel kommen und dein Fleisch fressen. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Festmahl für seinen ganzen Hofstaat und ließ den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein früheres Amt ein. Den Bäcker jedoch ließ er aufhängen, ganz so, wie Josef es vorausgesagt hatte. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Bevor wir in diesen Text tiefer einsteigen, möchte ich kurz mit uns beten. Herr Jesus, auch heute geht es um dein Wort, über das wir nachdenken wollen, uns austauschen wollen, von dem wir lernen wollen. Und alles ist verborgen in deinem Wort, alles, was wichtig ist für unser Leben, auch heute. So schließt uns die Herzen auf, dass wir begreifen, worum es geht, dass wir es umsetzen können in unserem Alltag, dass wir lernen und näher zu dir hin wachsen können. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Die meisten von uns, denke ich, kennen diesen Text. Wir wissen nicht, wie alt Josef war, als er unschuldig ins Gefängnis geworfen wurde. Vermutlich war er so Anfang 20. Die Ehefrau seines Chefs hatte ihn der versuchten Vergewaltigung beschuldigt. Im Alter von 30 Jahren schließlich wurde er wieder freigelassen, nachdem Josef etwa 7 Jahre inhaftiert war. Bekam er 2 prominente Mitgefangene. Bisher hatte Josef ja die Aufsicht über alle Mitgefangenen bekommen, doch dann wurden diese 2 engen Vertrauten des Pharao eingeliefert, denen Josef untergeordnet war. Es handelt sich um den obersten Mundschenk und um den obersten Bäcker. Mundschenk fällt mir ein, ich habe was zu trinken, danke. In der Antike, damals im Altertum, hatten die Menschen oft einen Mundschenk, der war so etwas wie ein Vorkoster. Der Mundschenk traf die Entscheidung, welche Getränke für den Herrscher bekömmlich waren, die er gern mochte, welche Sorte Wein und so. Und er war auch verantwortlich für dessen Gesundheit, für sein Wohlbefinden. Der Mundschenk hatte eine ganz besondere Vertrauensstellung, denn damals pflegten politische Gegner, einen Herrscher gelegentlich aus dem Weg zu räumen durch Vergiftung. Der Herrscher musste sich deshalb 100%ig auf seinen Mundschenk verlassen können. Wenn es Wein gab, hat der Mundschenk zuerst sich eingeschüttet, hat getrunken, der Pharao stand dabei, hat bis 10 gezählt und wenn er nicht grün angelaufen ist und umgefallen ist, wusste er, der Wein ist gut und dann durfte er ihm einschenken. Ein berühmter biblischer Mundschenk war übrigens Nehemia am Hof des persischen Königs Artaxerxes in der Stadt Susa. Das Buch Nehemia im Alten Testament berichtet von diesem berühmten Mundschenk. Während der Mundschenk in erster Linie für den Wein und andere Getränke zuständig war, hatte der oberste Bäcker des Pharao so eine ähnliche Position, zwar für Backwaren und sonstige Lebensmittel. Vermutlich ist an einem Tag dem Pharao das Festessen nicht so bekommen, weil vielleicht einige Lebensmittel oder Getränke verdorben waren, weil möglicherweise vielleicht sogar Gift darunter gemischt war. Jedenfalls nach einer Woche heftiger Magen-Darm-Beschwerden ließ der Pharao diejenigen einsperren, die an höchster Stelle verantwortlich waren. Das waren der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Nach einer gewissen Zeit im Gefängnis, ungefähr nach 1 Jahr, hatten beide in derselben Nacht jeweils einen Traum, in dem sie selbst vorkamen und in dem die Zahl 3 eine Rolle spielte. Was sie nicht wussten, es handelte sich um prophetische Träume, also um Träume, die von Gott kamen. Da die beiden Beamten die Bedeutung der Träume nicht verstanden, schlug Josefs große Stunde. Die besondere geistliche Gabe, die Gott ihm geschenkt hatte, war es nämlich, prophetische Träume auszulegen. Das war seine Gabe. Und aus seinem bisherigen Leben wissen wir, dass Gott durch Träume zu ihm redete und ihn insbesondere wissen ließ, was sich in der Zukunft ereignen sollte. Mit seiner Gabe der Traumauslegung konnte Josef in all den Jahren, die er schon in Ägypten war, allerdings überhaupt nichts anfangen. Da ist dieser begabte junge Mann, hat eine fantastische Geistesgabe bekommen und kann nichts damit tun. Er ist kaltgestellt. Es gab für ihn einfach keine Gelegenheit, seine Gabe einzusetzen. Wie gesagt, mit 17 hat er seine Heimat verlassen. So 3 Jahre lang hat er als Sklave für den Potiphar gearbeitet. Und seit 7 Jahren saß er unschuldig im Gefängnis. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Auch nach jahrelanger Inhaftierung machte Josef erneut die Erfahrung, die schon mehrmals über seinem Leben stand. Immer wieder leuchtet dieser Vers auf, wenn wir die ganze Josef-Geschichte lesen. Das ist 1. Mose Kapitel 37 bis 50. Praktisch ein Drittel vom ersten Buch Mose geht zum Josef. Immer wieder kommt dieser Vers, doch Gott war mit ihm. Doch Gott war mit ihm. Josef erlebte, wie Gott durch ihn in das Leben anderer Menschen hineinsprach. Selbst in der ungemütlichen Atmosphäre einer Gefängniszelle. Manche Bibelausleger gehen davon aus, dass Josef etwa 1 Jahr lang gemeinsam mit Mundschenk und Bäcker im Gefängnis war, als die beiden schließlich ihre Träume hatten, mit denen sie nichts anfangen konnten. Ja, mehr noch, sie waren sogar stark beunruhigt. Und in diesen etwa 12 Monaten der gemeinsamen Haftzeit, da lernte Josef die beiden recht gut kennen. Denn er bemerkte eines Morgens, dass die beiden ziemlich niedergeschlagen waren. Eigentlich sollte ja Josef derjenige sein, der einen niedergeschlagenen Eindruck machte. Denn mittlerweile, wenn man das Jahr dazu rechnet, war er schon 8 Jahre unschuldig in Haft. Getrennt von seiner Familie. Kein Mensch kam ihn besuchen. Aber Josef versank nicht in Selbstmitleid, sondern er nahm Anteil an anderen, denen es auch nicht gut ging. Und so suchte er nach einem Weg, wie er die beiden aufmuntern konnte. Was ist los mit euch beiden? Ich sehe euch doch an, dass ihr Kummer habt. Also, raus mit der Sprache. Kennt ihr solche Situationen? Vor 1,5 Jahren musste ich wegen einer größeren Operation mehrmals in die Klinik. Bei der Voruntersuchung saß ich eines Morgens um 6 Uhr mit einigen anderen Patienten im Eingangsbereich, wo wir das aktuelle Corona-Testergebnis abwarten mussten, bevor jeder auf seine Station durfte. Und neben mir saß ein junges Pärchen, vielleicht Mitte 20, mit einem Baby im Kinderwagen. Und jeder konnte sehen, dass die beiden unglaubliche Angst hatten. Das sah man denen an. Und ich hatte plötzlich diesen inneren Eindruck, sprich mit den beiden und tröste sie. Also fragte ich, ja, guten Morgen, wer von Ihnen wird denn jetzt operiert? Unser Baby. Wie alt ist es denn? 10 Wochen. Was fehlt ihm? Es hat einen Klumpfuß. Muss sofort operiert werden. Oh, das tut mir leid. Wie heißt denn das Kleine? Daniel. Ha, sag ich. Ein schöner biblischer Name. Das war so die Brücke für mich. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich sowas Ähnliches bin wie ein Pastor und dass ich oft für Kranke bete. Und wenn Sie möchten, sagte ich, würde ich gern für Ihren Daniel beten und ihn segnen für die Operation. Oh ja, gerne. Ich habe dann für gutes Gelingen gebetet, dass die Ärzte Weisheit haben, Geschick haben, dass der Kleine vollständig geheilt wird. Die Eltern habe ich unter den Frieden Gottes gestellt, dass die Ängste von ihnen weggenommen werden und dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und danach waren sie, das konnte man sehen, waren sie deutlich entspannter. Und ich habe sie ermutigt, sich weiter im Gebet an Gott zu wenden, wenn sie in Not sind. Kurz darauf wurden sie aufgerufen zur Operation. Ich habe noch etwas weiter gebetet, bis ich dann nach wenigen Minuten selbst an der Reihe war. wenn es dir schlecht geht, dann ist es doch so, dann wartest du oft darauf, dass Jesus dich irgendwie tröstet. Vielleicht durch ein ermutigendes Wort in deiner täglichen Bibellese oder durch einen Besucher, der überraschend kommt und dir Mut macht. Vielleicht auch durch einen Telefonanruf oder durch einen Brief, der dich aufbaut. Jesus möchte aber, dass ich meine Blickrichtung ändere, weg von mir selbst, hin auf andere Menschen. Wo und wie kann ich für andere, die es genauso nötig haben, ein Ermutiger sein? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 4, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Vater aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Wenn uns diese geistliche Wahrheit bewusst geworden ist, dann sind wir als Christen, als Nachfolger Jesu, ein ganzes Stück charakterlich reifer geworden. Wenn wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, wenn wir einen Blick haben für andere. Im Verlauf eines ganz normalen Tages spüren wir plötzlich, hier hat Gott etwas geplant. Jetzt fragt er mich, ob ich mitmache. So wie bei mir in der Klinik. Und auch so wie bei Josef, als der Mundschenk und der Bäcker ihm auf seine Fragen antwortete, wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten. Und Josef erkennt sofort diese von Gott geschenkte Gelegenheit und er antwortet, Vers 8, nur Gott kann Träume auslegen. Er stellt nicht sich und seine besondere Gabe in den Mittelpunkt, sondern er weist auf Gott hin. Er hätte sagen können, ist das nicht klasse, dass ich hier bin? Weltbekannter Traumausleger, habt ihr ein Glück, Jungs, dass ich da bin. Er deutet von sich weg hin zu Gott. Nur Gott kann Träume auslegen. Damit betont er, dass nicht er, Josef, mit seiner Gabe schalten und walten kann, wie er will. Vielmehr zeigt seine Antwort, wie er in Demut mit seiner Gabe umgeht. Marianne, meine Frau, hat mal eine gute Definition gebracht, was Demut bedeutet. Demut bedeutet, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Josef spürt durch den Heiligen Geist, wenn diese zwei hohen Beamten in derselben Nacht beide einen Traum haben, der sie beunruhigt, dann kann das kein Zufall sein. Dann spricht Gott, dann ist Gott am Werk. Er lässt sich gleich die Träume erzählen und durch seine Gabe weiß er auch, was die Träume zu bedeuten haben. In beiden Träumen kommt er die Zahl 3 vor. 3 Ranken am Weinstock, 3 Körbe mit Backwaren. Und Josef weiß durch seine Gabe, dass die Zahl 3 jeweils steht für 3 Tage. Nicht für 3 Monate, nicht für 3 Jahre. Er weiß es, damit sind 3 Tage gemeint. In 3 Tagen wird Gott etwas geschehen lassen. Für den Mundschenk etwas Positives. Nämlich die Einsetzung in sein früheres Amt. Aber für den Bäcker etwas Negatives, nämlich Todesurteil und Hinrichtung. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt meiner Predigt. Ich greife die Frage auf, die, denke ich, jeder von euch hat. Warum wurde der Mundschenk vor dem Tod gerettet und wieder in sein früheres Amt eingesetzt? während der Bäcker sein Leben verlor und hingerichtet wurde. Steht irgendwo in unserem Text, dass der Mundschenk beim Pharao seine Tat bereut hat, irgendwie Buße getan hat? Nichts davon. Wie war es mit dem Bäcker? Kein Anhaltspunkt für Reue oder Buße tun. Der eine konnte sein Leben retten, der andere konnte sein Leben nicht retten. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Ich denke, wir finden die Lösung erst dann, wenn wir uns ihre Träume anschauen. Denn darin steckt die Lösung. Die Bibel erklärt sich durch die Bibel. Der Mundschenk machte den Anfang. Nochmal ab Vers 9. In meinem Traum begann er, sah ich einen Weinstock. Er hatte drei Ranken, die zu knospen und zu blühen begannen. Und schon bald hing der ganze Stock voller reifer Trauben. In meiner Hand hielt ich den Weinbecher des Pharaos. Ich nahm die Trauben und presste den Saft hinein. Dann reichte ich den Becher dem Pharao. Was macht man mit so einem Traum? Mit einem Blick ins Neue Testament kommen wir weiter. Wenn Jesus seinen Zuhörern etwas erklären wollte, gebrauchte er häufig ein sogenanntes Gleichnis, eine kleine Geschichte, ein Beispiel. Er sagte zum Beispiel, das Reich Gottes, die Menschen wussten nicht, ja, was ist Reich Gottes? So ein Begriff Reich Gottes oder Basileia Tuteu heißt es, die Königsherrschaft Gottes, was ist es? Da sagte Jesus, Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, winzig klein und wächst riesengroß. Oder er sagte, wie ein Sauerteig, Mehl und Zeugs, ein bisschen Sauerteig, das wirkt durch und durch. Oder er sagte, wie ein Schatz im Acker, und er zieht eine kleine Geschichte darüber. Oder wie eine kostbare Perle und erklärt das. Und dann kam bei den Zuhörern das Aha-Erlebnis. Ach, so ist Reich Gottes. Und so erklärte Jesus, was er durch seine Beispiele den Leuten eigentlich sagen wollte. Marianne und ich, wir nennen das die Bildersprache Gottes, die wir an vielen Stellen der Bibel finden, im Alten Testament und im Neuen Testament. Eigentlich schon auf Seite 1 der Bibel, 1. Mose 1, bis ganz am Schluss, letzte Kapitel der Offenbarung. Viele von uns erinnern sich am Morgen noch an ihre Träume. Denn gerade durch Träume redet Gott auch heute noch zu den Menschen. Und deshalb sei nicht überrascht, wenn du plötzlich einen sogenannten prophetischen Traum bekommst. So ein Traum kann genau das bedeuten, was du geträumt hast, quasi 1:1. Erleben wir immer wieder. So ein Traum kann aber auch symbolisch sein. Wenn du also etwas geträumt hast in der Bildersprache Gottes, wie so ein Gleichnis, du kannst ein Gleichnis träumen, dann stehst du da und sagst, was mag das bedeuten? Und dann solltest du die Bedeutung der Bilder oder Symbole kennen, damit du deinen Traum auch richtig auslegen kannst. Andernfalls wirst du nämlich nicht verstehen, was Gott dir sagen möchte. Genauso ging es damals dem Mundschenk und dem Bäcker. Zum Glück finden wir die Bedeutung biblischer Symbole in der Bibel selbst. Es gibt noch zeitgemäße Symbole, die wir auch träumen können. Bus, Eisenbahn, Flugzeug, gab es alles nicht in der Bibel. Aber Gott spricht manchmal auch so. Oder es gibt persönliche Symbole. In unserem Buch, Gott spricht in meinen Tag hinein über das Reden Gottes, sind Marianne und ich in einigen Kapiteln ausführlich darauf eingegangen. Ist am Büchertisch erhältlich oder bei mir, wer es noch nicht kennt. Fangen wir an mit dem Traum des Mundschenks. In seinem Traum ging es um eine Situation, eigentlich würden wir sagen, aus seinem beruflichen Alltag. Er stand mit einem leeren Weinbecher in der Hand vor dem Pharao. Eigentlich eine peinliche Situation. Er durfte dem Pharao doch keinen leeren Becher reichen. Er brauchte dringend einen Ausweg aus seiner Notlage. Und da sah er plötzlich den Weinstock vor sich und in Sekundenbruchteilen blühten die Reben auf, brachten Trauben hervor und die waren sofort reif. Und diese reifen Trauben, die nahm der Mundschenk, zerdrückte sie in seiner Hand, ließ den Saft in den Becher hineinfließen. Und diesen Becher reichte er so dann dem Pharao. Und sagte ich innerlich, gerade noch mal gut gegangen. Der hätte mich gleich gefeuert, wenn ich in den leeren Becher gegeben hätte. Welche Symbole enthält dieser Traum? Was bedeuten sie? In Johannes 15, Vers 1 sagt Jesus von sich selbst, ich bin der wahre Weinstock. Das Symbol Weinstock in diesem Traum steht also für Jesus. Damit ist Jesus gemeint. Der Pharao war im alten Ägypten die höchste Autorität über alle. Und hier im Traum ist der Pharao ebenfalls ein Symbol, und zwar ein Symbol für Gott. Denn Gott ist ja in Wahrheit die höchste Autorität über alle. Der Mundschenk kommt und zerdrückt die Trauben, sodass roter Saft herausfließt. Dieser rote Saft aus den Weintrauben ist auch ein Symbol für das vergossene Blut Jesu. Symbolisch zeigt dieser Traum also Folgendes. Jemand wird in die Gegenwart Gottes gerufen. Das Symbol Pharao. Mundschenk steht vor dem Pharao. Da drin ist die Aussage, jemand wird in die Gegenwart Gottes gerufen und stellt fest, dass er nichts hat, was er Gott anbieten könnte, um von Gott angenommen zu werden. Das ist Symbol des leeren Bechers. Ich habe nichts. Ich stehe vor Gott und kann ihm nichts anbieten. Was könnte mir helfen, dass Gott mich annimmt? Ein rechtschaffendes Leben, gute Werke, großzügige Spenden an die Gemeinde, Einhaltung der 10 Gebote. Nichts davon hilft mir, um vor Gott bestehen zu können. Doch wenn ich im Glauben annehme, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat für mich und für meine Schuld, dann werde ich von Gott angenommen. Das ist das Symbol des Bechers mit dem Traubensaft. Und ich denke, weil alles so blitzschnell ging, eben hat noch aufgeknospt, geblüht, fertige Trauben, ich denke, dass dieser Saft, den er ausdrückt, während des Runtertropfens in den Becher schon zu Wein geworden ist. Genau das ist die Botschaft des prophetischen Traumes. Und Josef überträgt diesen Traum auf die aktuelle Situation des Mundschenks und sagt ihm, in 3 Tagen wirst du vom König, vom Pharao, angenommen werden. Und so geschah es auch. Der Traum kam ja von Gott und Gott kannte diesen Mundschenk ganz genau und Gott wusste, dass dieser ein reines und ehrliches Herz hatte. So hat er durch diesen symbolischen Traum zu ihm gesprochen, sagt, ich kenne dich, du bist in Ordnung von mir. Du hast die richtige Haltung. Du weißt, dass du mit eigenen Werken nicht weiterkommst, dass du völlig abhängig bist von mir. Und deswegen wirst du errettet. Jetzt zum Traum des Bäckers. Der Bäcker hat natürlich aufmerksam zugehört, was Josef zu dem Mundschenk gesagt hatte. Er war wohl durch diese Auslegung auch ermutigt. Und deshalb sagt er, ich hatte auch so einen Traum, der war so ähnlich. Nämlich der war so. In meinem Traum trug ich 3 Körbe mit Gebäck auf dem Kopf. Zack, 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 3 übereinander. Im obersten Korb waren alle möglichen Backwaren für den Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Auch in diesem Traum finden wir biblische Symbole. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus von sich: Ich bin das Brot des Lebens. Der Korb mit den Backwaren, wie zum Beispiel Brot, ist ein Symbol für Jesus. Und dieser Korb mit Brot befindet sich auf dem Kopf des Bäckers, oben auf dem Kopf. Was ist mit unserem Kopf? Da sitzt unser Verstand. Wir haben Jesus auf dem Kopf. Wir befassen uns in unserem Verstand mit Jesus. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, Matthäus Kapitel 13, sagt Jesus: Als der Bauer die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg, und die Vögel kamen und pickten sie auf. Das ist auch von Vögeln die Rede, die was wegfressen. Und ab Vers 18 bei Matthäus kommt die Erklärung von Jesus, was dieses Bild bedeutet. Und er sagt: Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen mit ihrem Verstand. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. In diesem Gleichnis entdecken wir, was es mit den Vögeln auf sich hat, die dem Bauern die Weizenkörner wegpicken, die hier im Traum dem Bäcker seinen Brotkorb leerfressen. Die Vögel sind ein Symbol für den Teufel, für Satan. Jetzt kommt wieder die Auslegung des Traumes. Jemand weiß zwar von seinem Kopf, von seinem Verstand her, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat. Das ist das Symbol vom Brotkorb auf dem Kopf. Doch dieser Mensch denkt nicht weiter darüber nach. Es interessiert ihn nicht. Und deshalb versteht er nicht, was dieser Jesus mit ihm persönlich zu tun haben könnte. Und darum hat sich auch sein Leben nicht verändert. Jesus sagt in seinem Gleichnis: Da war schon etwas von dieser Saat in seinem Herzen, doch die Saat war noch nicht aufgegangen. Und schon hat der Teufel alles wieder weggenommen. Wenn das Wort Gottes nicht tief in meinem Herzen verwurzelt ist und ich danach lebe, kann Satan mir meinen ganz jungen, frischen Glauben wieder wegreißen. So ging es damals dem Bäcker in seinem Traum. Und deshalb sagt Josef ihm ganz deutlich: Du kannst vor dem Pharao, wie gesagt, er ist ein Bild für Gott, du kannst vor dem Pharao nicht bestehen. Er wird dich verurteilen und dir das Leben nehmen. Denkt wieder daran, der Traum kam von Gott und Gott wusste auch, wie es im Herzen des Bäckers aussah. Da war keine lebendige Beziehung zu Gott. So ist es auch heute noch. Die Entscheidung, wo wir die Ewigkeit verbringen, treffen wir in diesem Leben. Und die Bibel sagt, die mit Jesus leben, haben das ewige Leben, sind ewig bei Gott. Und denen das gleichgültig ist, die keine Entscheidung für Jesus treffen, die ihr eigenes Leben leben, die werden in der Ewigkeit getrennt sein von Gott. Die Entscheidung, wo wir die Ewigkeit verbringen, treffen wir hier. Es geht nicht, wenn wir gestorben sind. Oh Moment, hier wollte ich gar nicht hin. Dann ist es zu spät. Obwohl der Bäcker quasi sein Todesurteil hört, als Josef ihm die Bedeutung des Traums erklärt, liegt darin noch eine ganz große Chance für den Bäcker. Meine Frage: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du noch 3 Tage zu leben hast? Ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich würde mich vorbereiten auf die Begegnung mit Jesus. Ich würde mein Leben ordnen, prüfen, ob es noch jemanden gibt, mit dem ich ins Reine kommen muss. wo ich vielleicht Vergebung aussprechen muss. Manchmal ist Unrecht geschehen und ich muss wieder etwas wiedergutmachen. Was der Bäcker in den letzten 3 Tagen seines Lebens getan hat, wissen wir nicht, weil die Bibel darüber schweigt. In seiner ersten Predigt, es war damals an Pfingsten, sagte Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 21, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Auch Paulus wiederholte diese Aussage in Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vermutlich hat der Bäcker die Traumauslegung, die er von Josef gehört hat, nicht ernst genommen. Hat sich vielleicht gesagt, ach, der will mir jetzt nur Angst machen. Ich warte erst mal ab, ob der Mundschenke und ich wirklich in 3 Tagen vor dem Pharao stehen. Da wird man immer noch verhandeln können. Erst mal abwarten, mal gucken, was kommt. Leider ist aber genau das eingetroffen, was Josef vorausgesagt hatte. In diesen beiden Träumen erscheinen die Symbole Wein und Brot. Wein beim Mundschenk, Brot beim Bäcker. Und beide Symbole stehen für Jesus. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir auch heute hier das Abendmahl feiern mit Wein und Brot, erinnern wir uns an Jesus, was er für uns getan hat. Und dann nehmen wir von dem Brot und von dem Wein. Damit bin ich am Ende der heutigen Predigt angelangt. Gott nimmt jeden Einzelnen von uns, wir nennen das, in seine Lebensschule. Wir sind in der Schule, in der Lebensschule Gottes. Und ich muss euch sagen, dass ich nicht gerade begeistert bin, wenn ich selbst auch wieder einmal in so einer Charakterprüfung stecke. Und plötzlich, wie bei Josef im Gefängnis, plötzlich kommt ein Lichtblick. Gott meldet sich. Es wird wieder hell um dich herum. Das Leben geht weiter. Du erfährst, dass Gott dich gebrauchen möchte mit deiner Gabe. Und du spürst wieder seine Gegenwart. Auch wenn ich nicht weiß, wie es dir heute Morgen gerade geht, diese erfrischende Erfahrung mit Gott, wie damals bei Josef, die wünsche ich dir für heute und für die neue Woche, in die du gehst. Amen.